was euch wichtig wird während der Predigt oder während des Gottesdienstes. Und wenn jemand sagt, ich würde es eigentlich lieber weiterschenken, dann sind am Schluss bestimmt auch noch ein paar übrig und ihr könnt dann die noch mitnehmen. Also es braucht nichts davon übrig bleiben. Heute erster Gottesdienst im neuen Jahr und es geht um die Jahreslosung, um diesen Vers, der jedes Jahr so rausgesucht wird, der für dieses Jahr gelten soll. Und bevor ich zu dem Vers so manches sage, möchte ich ein bisschen was sagen zu der Gemeinde in Korinth. Denn unser Vers, die Jahreslosung, steht im ersten Korintherbrief und deswegen so ein paar Infos zu der Gemeinde in Korinth und zu dem Brief. Und zwar war es so, Paulus hat diese Gemeinde in Korinth gegründet, nämlich bei seiner zweiten Missionsreise. Korinth liegt so da, wo die rote und die blaue Linie zusammenkommt. Die rote Linie zeigt einfach die Hinreise und die blaue die Rückreise bei der Missionsreise. Und Korinth liegt an dieser Landenge, wo dieses Peloponnes so an Griechenland, an das Festland angrenzt. Und das ist wirklich so eine ganz enge Landenge, es sind nur so 6 Kilometer. Heute geht da der Kanal von Korinth durch, sodass die Schiffe nicht um Peloponnes rumfahren müssen, sondern da durchfahren können. Aber auch damals war Korinth schon eine wichtige Hafenstadt. Sie hatte nämlich gleich 2 Häfen, einer auf der Westseite und einer auf der Ostseite. Und so war sie so ein wichtiger Handelsknotenpunkt und eine sehr bedeutende und pulsierende Stadt. Und wie das so oft ist in solchen Hafenstädten, pulsiert nicht nur so das Leben mit den Handelsgütern, sondern auch das Leben mit Prostitution und so. Es kamen damals sogar neue Wörter auf. Ein Wort hieß Korinthisieren und das hieß nichts anderes als Unzucht treiben. Und ein anderes hieß korinthische Mädchen und damit wurden Prostituierte bezeichnet. Also wenn solche Worte entstehen, dann merkt man, was das für eine Stadt war. Das war so das St. Pauli, die Reeperbahn der Antike. Und in diese Stadt kam Paulus und wollte dort die gute Botschaft von Jesus verkünden. Wollte dort Menschen zum Glauben an Jesus einladen. Und offensichtlich hatte er da großen Respekt davor, was man auch gut verstehen kann. Denn wir lesen in Apostelgeschichte 18, wo diese Dinge von Korinth so stehen, dass Gott ihm selbst erschienen ist und ihm dann Folgendes gesagt hat. Also grundsätzlich so, er hat die Botschaft von Jesus verkündet, dem Gekreuzigten. Er schreibt es dann im ersten Korintherbrief, dass er nur ein Thema hatte, nämlich Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und Gott erschien ihm und sagte ihm da in der Nacht, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Was für eine Ermutigung. Ja, wenn der Paulus so in diese Stadt kommt, wo alles katastrophale Zustände sind und so, und Gott sagt zu ihm zu, hey, du brauchst keine Angst haben, ich bin mit dir, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt, da werden Menschen zum Glauben kommen. Und ebenso hat es Paulus gemacht, dass er von Jesus verkündet hat und es sind Menschen zum Glauben gekommen. Und zwar eine ganz bunte Truppe. Juden und Griechen und vielleicht auch noch Leute aus anderen Völkern, die in dieser Stadt gelebt haben. Und es gab auch genügend Probleme dort. Er war 1,5 Jahre dort. Paulus, das ist eine relativ lange Zeit für Paulus, sonst war er oft nur ein paar Wochen in der Stadt. Und mit diesen 1,5 Jahren merkt man, da war es schon auch irgendwie viel Zeit nötig. Und wenn man dann die Korintherbriefe liest, die er später den Korinthern schreibt, dann merkt man auch, es gab viele Probleme. Aber Gott hat gewirkt. Und das finde ich schon mal so diese erste Ermutigung. Also zweite Missionsreise wurde die Gemeinde gegründet. Und auf der dritten Missionsreise, als er dann in Ephesus war, da hat er den ersten Korintherbrief geschrieben. Also den, in dem dann unsere Jahreslosung drin steht. Und ganz am Ende im letzten Kapitel, Kapitel 16, da ist unsere Jahreslosung drin, da schreibt er noch so ein paar, eigentlich ein bisschen nicht so ganz wichtige Dinge, nämlich so seine Reisepläne. Er schreibt davon, dass er nach Korinth kommen will und das geschieht nachher dann auch so. Und dann hat er noch so die verschiedensten Grüße. Aber zwischen diesen Reiseplänen und diesen Grüßen, da hat er so zwei Verse, in denen er so kurz und knapp noch mal ein paar wichtige Dinge sagt. Und diese zwei Verse sind Vers 13 und 14. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Der zweite Vers, das ist unsere Jahreslosung, aber auch der Vers davor, gell, der hat so kurz und prägnant so die wichtigsten Dinge. Und ich habe mir gedacht, das ist vielleicht so ähnlich wie bei uns Eltern, wenn irgendwie die Kinder so aus dem Haus gehen, rufen wir ihnen auch noch mal kurz so das Wichtigste zu. Gell. Also unsere Mädels zum Beispiel fahren mit dem Fahrrad zur Schule und da kommt dann oft mal so kurz noch der Ruf, fahrt vorsichtig. Ja. Und auch wenn du wieder zu spät dran bist, fahr trotzdem vorsichtig. Lieber ein paar Minuten später als einen Unfall bauen. Und dann kommt noch der Satz nach und guck morgen, dass du mal ein bisschen früher dran bist und es nicht wieder so knapp ist. Ja. Also so das Wichtigste in Kürze nochmal. Ja, fahr vorsichtig, das ist echt wichtig. Also die Sätze, die man selber als Kind nie hören konnte. Gell? Und man dachte, oh Mann. Und als Eltern sagt man selber auch. Aber wir meinen es ja nur gut. Ja, also auf jeden Fall. Und Paulus meint es nicht nur gut, sondern er hat wirklich was Wichtiges zu sagen. Wir als Eltern haben da auch was Wichtiges zu sagen. Bei Paulus ist es noch ein bisschen intensiver. Und man könnte vieles sagen zu diesem Vers 13. Ich möchte nur eins sagen, einen anderen Vers nennen. In Epheser 6 schreibt Paulus auch davon, dass wir stark sein sollen. Und da sagt er, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ich fand das so einen guten Vers dazu, weil hier in Vers 13, wo es einfach so heißt, seid mutig und seid stark, das ist ja schon irgendwie so eine schöne Ermutigung, aber trotzdem, das kann man ja oft nicht einfach so machen. Jetzt bin ich halt mal mutig, jetzt bin ich halt mal stark. Das geht ja nicht so einfach. Und in Epheser 6, da kriegen wir es ein bisschen genauer mit, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir dürfen diese Stärke Gottes in Anspruch nehmen. Und wenn wir die in Anspruch nehmen, dann können wir stark sein. Mehr möchte ich gar nicht sagen zu dem Vers 13, sondern jetzt geht es um den Vers 14, um unsere Jahreslosung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Die, die das rausgesucht haben, die haben diesen Vers jetzt so nach der Einheitsübersetzung rausgesucht. Ganz wörtlich übersetzt wäre es so, wie es in der Elberfelder Übersetzung steht, nämlich alles bei euch geschehe in Liebe. Dieses, was ihr tut, steht genau genommen gar nicht da, sondern ganz genau genommen steht, alles bei euch geschehe in Liebe. Das geht noch so ein bisschen darüber hinaus. Alles ist wirklich alles. Nicht nur, was wir tun, sondern auch, was wir denken, was wir sagen. Einfach alles bei euch geschehe in Liebe. Liebe, das war in diesem ganzen Korintherbrief immer wieder ein Thema. Ein Kapitel in dem ersten Korintherbrief wurde sogar als das hohe Lied der Liebe bekannt. Das ist 1. Korinther 13. Und dieses Kapitel ist so eingerahmt von Kapitel 12, wo es um die Gaben des Heiligen Geistes geht. Also diese Gaben, die der Heilige Geist gibt. Und dann in Kapitel 14 geht es auch wieder um diese Gaben, da dann speziell um Prophetie und Zungenrede. Und mittendrin ist das mit der Liebe. Man könnte meinen, das hat gar nichts miteinander zu tun. Aber wenn man es ein bisschen genauer anschaut, merkt man, es hat sehr genau miteinander, es hat ganz direkt miteinander zu tun. Ich möchte euch ein paar Verse aus 1. Korinther 13 vorlesen. Zum einen der Vers 2. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Da merkt man, gell, Paulus greift das mit diesen Gaben des Heiligen Geistes voll auf. Also wenn ich prophetisch reden könnte, das ist so eine Gabe des Heiligen Geistes. Oder Erkenntnis oder Glauben, das hat er alles in Kapitel 12 genannt. Und dann sagt er das so mit diesem Glauben, gell, was Jesus schon gesagt hat, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu dem Berg sagen, heb dich weg und er wird's tun. Also das, was für mich so unerreichbar aussieht, gell, da sagt Paulus, wenn ich jetzt diesen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber selbst dann, wenn ich die Liebe nicht hätte, wäre alles nichts. Also noch die großartigsten Gaben des Heiligen Geistes ohne Liebe machen gar keinen Sinn. Und daran merkt man, wie wichtig die Liebe ist. Vers 1 und Vers 3 sagt er auch nochmal solche Dinge und sagt dann auch, hätte ich die Liebe nicht, dann wäre es nichts nütze. Und dann bringt er da in 1. Korinther 13, so in Vers 4 bis 7, so eine Definition von Liebe. Das ist ja gut, gell? Weil Liebe ist ja so ein Allerweltswort. Also auch heute in allen möglichen Liedern kommt Liebe vor und so weiter. Aber die Frage ist ja, was meint die Bibel, wenn sie Liebe sagt? Was meint Paulus, wenn er Liebe sagt? Und ich möchte uns einfach diese Definition vorlesen, die vielen wahrscheinlich bekannt ist, wird gern bei Hochzeiten und so gelesen, aber die doch so wichtig ist. Und wir können einfach nochmal so zuhören und gucken, was sagt mir das jetzt im Blick auf Liebe. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Das ist die Definition von Liebe bei Paulus. Und ich möchte gar nicht viel dazu sagen. Ich möchte es einfach so stehen lassen. Aber vielleicht geht es euch ähnlich wie mir, dass ihr euch sagt, wow, das sind hohe Ansprüche hier. Und wie soll man das schaffen? Und da kommen wir nachher gleich dazu. Und vielleicht hat der eine und andere auch im Kopf, dass es im Griechischen ja so verschiedene Worte für Liebe gibt. Manch einer von euch hat da schon viel darüber gehört. Was hier in 1. Korinther 13 steht und auch was in unserer Jahreslosung steht, das ist Agape, diese göttliche Liebe. Es gibt dann in der Bibel auch Philia, was oft so mit Bruderliebe übersetzt wird, oder man könnte auch einfach sagen, so die Liebe unter Freunden. Und es gibt auch Eros, so die erotische Liebe. Christian Schwarz hat ein Buch geschrieben, das heißt Der Liebe-Lernprozess. Und er hat in diesem Buch etwas, wo er sagt, es gibt so das Eros-Konzept und das Agape-Prinzip. Und ich fand das so ganz gut, um zu verstehen, was Agape ist. Beim Eros-Konzept beginnt es mit Gefühl, was Gedanken beeinflusst und zu Taten führt. Kann man jetzt positiv wie negativ überlegen. Mal negativ gesagt wäre es so, das Gefühl sagt mir, die Person ist mir unsympathisch, hat mich verletzt oder irgendwie so. Dann kommt der Gedanke, hoffentlich treffe ich ihn nicht, hoffentlich treffe ich sie nicht. Und dann kommt die Tat, ich gehe ihm oder ihr aus dem Weg. Also so, man hätte es auch positiv sagen können, das war jetzt das Negative. Das Agape-Prinzip, da ist es anders. Da steht zuerst der Gedanke, der dann zu Taten führt und daraus können dann gute Gefühle kommen. Der Gedanke, Gott liebt mich. Und ich entscheide mich, ihn oder sie zu lieben. Das ist der Gedanke. Und der führt zur Tat, nämlich ich gehe bewusst auf ihn oder auf sie zu. Ich suche Wege, ich suche Möglichkeiten. Und dann geschieht es nicht selten, dass die Gefühle kommen, weil wir eben erleben, wie Gott Situationen verändert und dann eben auch Gefühle kommen. Agape-Prinzip. Aber wenn das eben immer so leicht wäre mit diesem Agape-Prinzip und mit dem, was Paulus da in 1. Korinther 13 zur Liebe schreibt, das ist ja alles gar nicht so einfach. Ich möchte uns drei Aspekte mitgeben, die uns hoffentlich helfen im Blick auf diese Agape. Zuerst ist es so, dass wir mit Agape beschenkt wurden. In 1. Johannes 4, Vers 10 steht, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Also das ist das Erste, Agape ist Geschenk. Gott hat uns geliebt und wir sehen so ganz eindeutig in dem, dass er seinen Sohn gesandt hat. Und ein paar Verse später, in 1. Johannes 4, Vers 16, da lesen wir noch das, was, wenn ihr mal bei Michael Rudeschauser in den Kontaktinfo reingeschaut habt, da kommt das. 1. Johannes 4, 16, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ist es euer Trauspruch vielleicht? Hey, herzlichen Glückwunsch, wir haben den gleichen. Also, super, super Vers. Ja, da haben wir das. Gott ist Liebe. Es ist nicht nur so, dass er uns geliebt hat, sondern er ist Liebe. Das ist noch mehr, gell? Er ist die Liebe in Person und jetzt, er liebt uns. Also, das Erste ist Agape, es ist ein Geschenk an uns. Das Zweite, da kommen wir durch Galater 5, 22 drauf. Galater 5, 22 ist dieser wichtige Vers, wo es heißt, die Frucht aber des Geistes ist. Und dann zählt Paulus 9 Dinge auf. Und jetzt, was sagt er als Erstes? Die Frucht aber des Geistes ist Liebe. Genau, wie kann es anders sein? Gell? Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede und so weiter, alles wichtige Dinge. Aber als Erstes steht wieder Liebe. Auch da immer steht Agape. Deshalb das Zweite, Agape ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und jetzt so gesagt, wenn du Agape-Liebe brauchst, dann brauchst du nur den Heiligen Geist in dir wirken zu lassen. Denn wenn du an Jesus glaubst, dann lebt der Heilige Geist in dir und eine Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe. Und deshalb, wenn du Agape-Liebe willst oder mehr Agape-Liebe willst, dann geht es darum, den Heiligen Geist in dir wirken zu lassen. Und vielleicht ist es so, dass wir ganz konkret merken, hey, ich brauche hier diese Liebe Gottes, aber ich kann es aus mir heraus nicht. Und dann ist es viel besser, zu Gott zu beten und zu sagen, Gott, lass deinen Heiligen Geist in mir stark werden, wirke du in mir und gib du mir diese Liebe. Das ist viel besser, als selbst es irgendwie verkrampft zu versuchen und irgendwie mit aller Kraft zu versuchen, Liebe zu produzieren. Nee, lasst uns lieber da dran denken, es ist der Heilige Geist, der es in mir bewirkt und in einem Gebet zu Gott sagen. Also Agape ist erstens Geschenk, zweitens Frucht des Heiligen Geistes und jetzt erst drittens auch unser Auftrag. Und das eben mit unserer Jahreslosung. Alles bei euch geschehe in Liebe. Oder alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Es ist ja ähnlich, aber ich sage es gern so. Alles bei euch geschehe in Liebe. Und ich finde es richtig ermutigend zu sehen, dass wir eben zuerst Beschenkte sind. Und dann, dass der Heilige Geist in uns lebt und damit die göttliche Liebe in uns ist. Dass uns durch den Heiligen Geist die göttliche Liebe gegeben ist und wir dadurch diesen Auftrag erfüllen können. Und jetzt ist jeder selbst gefragt. Jetzt bist du und bin ich gefragt, nämlich, was ist die Situation, die Person oder was auch immer, für die du Liebe brauchst, für die du dieses Jahr den Heiligen Geist in Anspruch nehmen willst und deine Veränderung haben möchtest. Wir nehmen uns dann nachher gleich noch eine Zeit, wo sich das jeder überlegen kann und gerne auch aufschreiben kann. Aber ich will euch einfach noch von mir erzählen. Ich habe so in der letzten Zeit gemerkt, das war mir auch davor schon klar, aber es wird mir wieder bewusst, wie bei mir da viel Luft nach oben ist, was Liebe anbelangt. Und ich erzähle euch das ganz offen. Und zwar ist es so, dass bei uns ein neuer Nachbar eingezogen ist. Bei uns ist es so, unser Haus steht so in der zweiten Reihe, also vorne der Straße stehen die Häuser und dann geht so eine relativ schmale Einfahrt zu uns nach hinten und dann ist da Garage und so weiter und wir fahren durch die Einfahrt da zur Garage und dann eben wohnen wir hinten. Und jetzt dieser neue Nachbar ist in eines von diesen vorderen Häusern eingezogen und das stand ein Weilchen leer und so war der Briefkasten voll mit allem möglichen Papierzeugs und so. Und ich dachte, wenn der einzieht, dann wird er ja sicherlich das rausnehmen und dass es der Wind nicht immer über den Hof trägt und so. Davor haben wir es manchmal rausgenommen, aber jetzt kann er das ja machen. Aber er hat nichts in der Richtung gemacht. Er wohnt jetzt schon ein paar Monate da. Ich habe das Gefühl, es ist immer noch gleich. Und dann, ich habe ihn irgendwie kaum gesehen und wenn ich ihn mal gesehen habe, dann ist er irgendwie so schnell an einem vorbeigegangen, dass er kaum Hallo sagen konnte und irgendwie auch ein bisschen komisch und ich sage es euch ehrlich, ihr merkt es, gell, nicht so der beste Eindruck, der erste Eindruck. Und jetzt kam ja da Anfang Dezember oder Ende November so der erste Schnee und da kam ja richtig viel hier an Schnee. Und jetzt ist es eigentlich so, dass diese Einfahrt, die gehört zur einen Hälfte dem einen Haus und zur anderen Hälfte dem anderen Haus. Und genau genommen hätten die beiden das zu schippen. Jetzt sage ich mir, ich helfe da natürlich gerne mit, denn wir benutzen die ja auch. Wir fahren immer noch mit dem Auto drüber, die laufen nur zu ihren Haustüren. Also passt, das können wir also zu dritt machen. Und im Winter davor haben wir das auch gut so hingekriegt mit dem alten Nachbarn. Aber jetzt, ihr könnt es euch vorstellen, der neue Nachbar hat natürlich nicht geschippt. Der andere, auf der anderen Hälfte, die eine Hälfte war schon geschippt und genau, ich habe auch geschippt und so, aber er hat nichts gemacht und ich habe mir überlegt, ja, ich könnte ihn vielleicht mal darauf ansprechen, vielleicht weiß er gar nicht, dass es seine Aufgabe ist und dann dachte ich mir, wahrscheinlich hat er nicht mal eine Schippe und ich könnte ihm ja unsere ausleihen, aber da habe ich mir gedacht, nee, das will ich gar nicht. Ich will ihm eigentlich nicht unsere Schippe ausleihen. Die habe ich mir gekauft, haben wir uns gekauft, als wir nach Albstadt gezogen sind. Da haben wir was richtig Gescheites gekauft, weil jetzt sind wir auf der Alp. Ja, und ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich die nehmen kann, weil die ist gut und so. Und ehrlich, ich habe gedacht, nee, ich will sie ihm gar nicht ausleihen. Und jetzt hat Gott ja schon Humor, weil ein paar Tage später hatte ich in meiner Bibellese, die ich so täglichen Bibellese war, ich bei Lukas 6. Und ich lese euch vor, was da steht. Ihr seht schon, genau. Wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch die Sünder leihen den Sündern, damit sie das Gleiche bekommen. Vielmehr liebt eure Feinde, tut Gutes und Leid, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Also ich musste schon auch schmunzeln. Gott, wie gesagt, hat ja schon auch so Humor. Aber gleichzeitig war ich schon auch tief betroffen, weil ich habe es auch so verstanden, wenn ihr leid, wo ihr wisst, dass ihr es wieder zurückbekommt, ist eigentlich nichts Besonderes. Und ehrlich gesagt, ich hätte es keine Bedenken, wenn ich ihm das leihen würde, dass ich es nicht wieder zurückbekommen würde. Aber hier, ich habe so verstanden, leid auch da, wo ihr es vielleicht gar nicht zurückbekommt. Und dann seid ihr Kinder Gottes. Und ich tue mich schon schwer, überhaupt was zu verleihen, wo ich ziemlich safe weiß, ich kriege es wieder zurück. Und wo es jetzt auch nicht der Riesenwertgegenstand ist. Also aus Gold ist ja nicht die Schippe. Was ich sagen möchte ist, ich habe gemerkt, da ist viel Luft nach oben mit dieser Liebe. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du sagst, ja, da ist Luft nach oben, da kann ich wirklich noch wachsen. Dann lasst uns da gemeinsam wachsen in diesem Jahr. Und vielleicht ist es bei dir was anderes. Und jeder, wie gesagt, darf sich gleich so für sich überlegen, was so der Punkt ist, wo er so mit Gottes Hilfe, mit Gottes Heiligen Geist das anpacken möchte. Aber lasst uns diese Dinge anpacken. Und vielleicht können wir am Ende des Jahres bei unserem Altjahresgottesdienst uns davon berichten, wo Gott uns da verändert hat. Und das zu seiner Ehre. Und vielleicht berichten wir es auch nicht, aber vielleicht merken es Leute und loben Gott darüber. Und dann ist genau das geschehen, was geschehen soll, dass Gott Gutes getan hat und seine Ehre vermehrt wird. Lasst uns so eine Zeit nehmen. Wie gesagt, ihr könnt es gerne auf die Kärtchen aufschreiben, wenn er sagt, ja, diese Person, die soll besonders mit Liebe bedacht werden. Oder diese Situation, da brauche ich diesen Heiligen Geist. Wir nehmen uns kurz diese Zeit, bevor ich dann noch ein paar Takte zum Abschluss sage.
Schaff alles weg, was mich blockiert, zieh mich ganz nah zu dir hin, voll Ehrfurcht vor deinem Thron, will ich niederknien, deine Liebe empfangen, dir neu.
Zum Schluss, Ernst Günther Wenzler hat einiges zur Jahreslosung geschrieben und eins hat mich auch sehr angesprochen und zwar hat er diese Geschichte erwähnt, die in Lukas 7 uns berichtet ist, wo Jesus im Haus des Simon, dieses Pharisäers ist und dann die Frau kommt, die ihm die Füße salbt und mit ihren Tränen die Füße wäscht und mit ihren Haaren wieder trocknet. Und da sagt Jesus so am Ende zu dem Simon folgenden Satz, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und Ernst Günther hat so die Frage gestellt, kann es sein, dass wir manchmal vielleicht wenig aus dieser Vergebung herausleben? Dass wir manchmal vielleicht selbstgerecht geworden sind und gar nicht mehr so in diesem Bewusstsein der Vergebung leben? Und dann wiederum so für mich gedacht und gesagt, gut, wenn wir aus dieser Vergebung Gottes immer wieder herausleben und wenn wir nicht irgendwie selbstgerecht werden, sondern uns dessen bewusst sind, ja, ich lebe jeden Tag von der Vergebung, von der Liebe Gottes und aus dem heraus kann ich dann auch wieder lieben. Wem wenig vergeben wird, der liebt wenig. Man könnte meinen, naja, wenn ich so ein toller Kerl bin, da brauche ich halt wenig Vergebung und deswegen liebe ich wenig. Aber ich glaube, es liegt vielmehr der Schlüssel darin, dass ich erkenne, nein, ich brauche es genauso, die Liebe Gottes. Und ich brauche genauso diese Vergebung. Und deshalb, ich will eben nicht selbstgerecht leben, sondern ich will aus dieser Liebe, aus dieser Vergebung Gottes herausleben und daraus eben auch anderen wieder die Liebe Gottes zeigen. Agape ist zuerst Geschenk, als zweites die Frucht des Heiligen Geistes und als drittes unser Auftrag. Wir dürfen die Kraft des Heiligen Geistes in Anspruch nehmen, um diesen Auftrag zu erfüllen. Amen.